Wieso das alles? Durch die steigende Lebenserwartung und die gesunkene Geburtenrate wird die deutsche Bevölkerung immer älter. Das wäre an sich kein Problem, aber das deutsche Rentensystem ist darauf nicht eingestellt. Das deutsche Rentensystem funktioniert nämlich immer noch per Umlagesystem und die Rentenbeiträge der arbeitenden Bevölkerung fließen direkt in die Taschen der Rentner. Das funktioniert aber nicht mehr, weil es immer mehr Rentner und immer weniger Arbeitende gibt. 2020 hat die gesetzliche Rentenversicherung insgesamt 345 Milliarden Euro ausgezahlt. Weil die Rentenbeiträge dafür nicht mehr gereicht haben, musste der Bund das Ganze mit 81 Milliarden Euro subventionieren. 2025 sollen schon 98 Milliarden Euro sein. Tendenz weiter steigend. Das wird sich der deutsche Staat auf Dauer kaum leisten können. Und in Reaktion darauf dürften die Renten in ein paar Jahren noch niedriger ausfallen als ohnehin schon. Es gäbe viele Möglichkeiten, dieses Problem auf politischer Ebene anzugehen, doch die Vorteile so einer Lösung liegen Jahrzehnte in der Zukunft, würden aber schon heute Kosten auslösen. Entsprechend unpopulär ist das Thema bei Politikern. Denn die wollen heute wieder gewählt werden und nicht in 30 Jahren. Wer also eine halbwegs sichere und auskömmliche Rente will, ist gut beraten, selbst vorzusorgen. Genau deshalb gibt es dieses Buch. Genau deshalb hat OMR mit Unterstützung von Trade Republic im Dezember 2020 den täglichen Aktienpodcast »Ohne Aktien wird schwer« an den Start gebracht, der mittlerweile einer der größten Börsenpodcasts in Deutschland ist. Neben viel positivem Feedback, viel Kritik am grammatikalisch inkorrekten Titel, der sich gegen unser Lektorat auch für dieses Hörbuch durchgesetzt hat, bekommen wir auch immer wieder viele Fragen zu den Basics der Aktienanalyse. Angefangen dabei, was eine Aktie eigentlich ist, bis hin zur Bewertung von Firmen und Geschäftsmodellen. Und auch deshalb gibt's dieses Hörbuch. Im ersten Teil haben wir uns die Zeit genommen, die Basics der Börse zu erklären. Wieso sollte man investieren? Wie kann man investieren? In was investiert man eigentlich an der Börse? Wenn ihr euch noch nie intensiver mit Aktien und Investments beschäftigt habt, kriegt ihr hier alle wichtigen Grundlagen. Danach kommen wir aber zu dem Teil, der wirklich das Herzstück des Hörbuches ist. Anhand von Firmen wie Apple, McDonald's, Starbucks, Netflix und Porsche erklären wir Stück für Stück, wie man Aktien analysiert. Am Ende versteht man hoffentlich deutlich besser, wie es sein kann, dass Tesla Ende 2022 mehr wert war als VW, Mercedes-Benz und BMW zusammen, obwohl es nur einen Bruchteil der Autos der drei deutschen Firmen verkauft hat. Man versteht, wieso ausgerechnet ein Schweizer Schokoladenhersteller die teuerste Aktie Europas hat und wie aus einem Smartphone die wertvollste Firma der Welt wurde. An diesen Beispielen sieht man schon, die Börse und die reale Wirtschaft hängen sehr eng zusammen. Schlussendlich hilft dieses Buch also auch dabei, ein besseres Verständnis für Wirtschaft zu bekommen. Selbst wenn man nicht der nächste Warren Buffett wird, lohnt es sich also hoffentlich, dieses Hörbuch zu hören. Wenn ihr schon ein bisschen Erfahrung mit Aktien und der Börse gesammelt habt, wird zum ersten Teil erstmal viel Wiederholung von bereits Bekanntem geben. Alle Börsianer unter euch können sich also die Basics sparen und direkt zum Kapitel 1x1 der Aktienanalyse springen. Die Basics. What the fuck sind Aktien? Im Vergleich zu den USA oder England ist die Aktienkultur in Deutschland sehr schwach. Spätestens seitdem der Crash der Telekom-Aktie Anfang der 2000er Jahre das Vermögen vieler Deutscher vernichtet hat, ist die Begeisterung für die Börse in der breiten Bevölkerung verschwunden. Vielmehr werden Aktien und Börse als Casino für Banker und Sinnbild für alles gesehen, was am Kapitalismus schlecht ist. Dass die Börse in Wirklichkeit recht wenig mit Casino zu tun hat, zeigt aber schon der Blick auf die erste Aktie der Geschichte. Sie wurde 1602 von der niederländischen Ostindien-Kompanie herausgegeben und war eine smarte neue Methode, um Handelsexpeditionen zu finanzieren. Bis dahin kam das Geld für Handelsreisen nämlich nur von einem kleinen Kreis privater Investoren, die im Fall des Erfolgs am Gewinn teilhaben konnten und im schlimmsten Fall ihr Geld verloren. Was aber, wenn nicht nur ein ausgewählter Kreis von reichen Leuten solche Reisen finanzieren könnte, sondern jeder Bürger? Dadurch hätten die Firmen sofort Zugang zu mehr Kapital und auch die breite Masse eine Möglichkeit, ihr Geld gewinnbringend anzulegen. Ein Problem gab's aber noch. Die Expedition war insgesamt auf 10 Jahre ausgelegt. Erst nach Ablauf dieser Zeit wurden die Schiffe verkauft, die Unternehmung aufgelöst und die Gewinne an die Investoren verteilt. Aber nicht jeder will 10 Jahre auf sein Geld warten. Deshalb hatte die niederländische Ostindien-Kompanie die geniale Idee, den Anteil an ihrer Handelsreise einfach handelbar zu machen. Wenn ein Investor also vor Ablauf der 10 Jahre raus wollte, konnte er seinen Anteil einfach verkaufen. Und so wurde die erste Aktie erfunden. Eine Aktie ist nämlich ein Anteil an einem Unternehmen und als Aktionär wird man zum Miteigentümer. Der große Unterschied zu einem Anteil an einer klassischen GmbH ist allerdings, dass eine Aktie ein Wertpapier ist. Heißt auf Deutsch, ich kann die Aktie viel einfacher handeln als den Anteil an einer GmbH und muss nicht jedes Mal zum Notar laufen, wenn ich neue Anteile kaufen oder alte verkaufen will. Und damit man nicht jedes Mal mühsam einen Käufer oder Verkäufer für die Anteile suchen muss, wurden Aktien schon bald an der Börse gehandelt. Das sind Handelsplätze, an denen man seine Aktien ganz easy kaufen und verkaufen kann. Aber dazu gleich mehr. Davor müssen wir nämlich noch klären, wieso man so eine Aktie überhaupt kaufen sollte. Wozu will man Teileigentümer von Apple, Coca-Cola oder Netflix werden? Die Dynamik dahinter ist bis heute eigentlich dieselbe wie bei den Handelsreisen vor 400 Jahren. Wenn Unternehmen erfolgreich sind, werfen sie Gewinn ab. Als Eigentümer steht mir ein Anteil an dem Gewinn zu. Außerdem habe ich als Eigentümer in der Regel ein Stimmrecht, kann also mitbestimmen, wie es bei der Firma weitergeht. Wie viel Gewinn eine Firma auf lange Sicht macht, entscheidet langfristig auch über den Wert der Aktien. Denn klar, für ein Unternehmen, das mir jedes Jahr 100 Euro an Gewinn ausschüttet, würde ich doppelt so viel zahlen wie für eins mit nur 50 Euro Gewinn. Das Problem ist allerdings, dass man nie genau weiß, wie viel Gewinn eine Firma in Zukunft machen wird. Vor allem bei jungen Unternehmen ist es oft so, dass sie jahrelang gar keine Gewinne machen, weil sie ihr Business erst einmal aufbauen müssen. Amazon zum Beispiel hat 9 Jahre lang nur Verluste gemacht, bevor Jeff Bezos und Konsorten 2003 das erste Mal profitabel waren. Deshalb schwankt auch der Wert von Aktien so stark. Denn der Wert eines Unternehmens ergibt sich im Grunde aus allen Gewinnen, die die Firma in den nächsten Jahren voraussichtlich an ihre Aktionäre ausschütten wird. Weil man das aber nicht genau vorhersagen kann, hängt der Wert davon ab, was die verschiedenen Investoren erwarten. Wenn sich die Erwartung ändert, weil zum Beispiel die Fabrik eines Autoherstellers abbrennt oder ein großer Auftrag verbucht werden kann, dann ändert sich der Wert der Aktie. Deshalb kommt es an der Börse häufig zu großen Schwankungen. Long story short, Aktien sind nichts anderes als ein Anteil an einem Unternehmen. Durch diesen Anteil kriegt man als Investor das Recht auf einen Anteil an den Gewinnen der Firma. Je mehr Gewinne die Firma macht und in Zukunft wahrscheinlich machen wird, desto höher sollte der Wert der Aktie sein. Wieso verkaufen aber die Gründer einer Firma ihre Anteile überhaupt? Ende 2022 war Jeff Bezos mit einem Vermögen von 107 Milliarden US-Dollar zwar unter den 10 reichsten Menschen der Welt, aber ganz Amazon war damals fast 900 Milliarden US-Dollar wert. Hätte ihm noch die ganze Firma gehört, wäre er also noch reicher. Das liegt daran, dass Jeff Bezos früher ganz einfach nicht das Geld hatte, um den Aufbau von Amazon zu finanzieren. Irgendjemand musste ja die ersten Lagerhallen, Liefertrucks und Werbekampagnen bezahlen. Deshalb hat Jeff Bezos, ähnlich wie die niederländische Ostindien-Kompanie vor über 400 Jahren, Geld bei Investoren eingesammelt und ihnen im Gegenzug Anteile an seiner Firma verkauft. Übrigens ist es in der Regel so, dass sich gerade junge Firmen erstmal Geld bei privaten Investoren holen. Zum Beispiel bei der Familie, reichen Freunden und später auch bei professionellen Start-up-Investoren. Aber irgendwann reicht das Geld der privaten Investoren nicht mehr aus. Amazon zum Beispiel hat allein 1996 fast 6 Millionen US-Dollar Verlust gemacht, was niemand im Verwandtenkreis von Bezos finanzieren konnte. Genau in solchen Phasen macht es dann Sinn, an die Börse zu gehen, weil Firmen dort Gelder von den größten Investoren der Welt einsammeln können. Außerdem wollen die privaten Investoren ihr Geld ja irgendwann zurück und vielleicht nicht 9 Jahre warten, bis Amazon endlich mal Gewinne abwirft. Beim sogenannten Börsengang können also nicht nur Firmen Geld fürs weitere Wachstum einsammeln, sondern auch die alten Eigentümer einen Teil ihrer Anteile verkaufen.